Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Im Mai 2010 findet ein Spaziergänger eine Leiche beim Hansiriet in Zürich. Schon gleich ist sich die Polizei ziemlich sicher, dass sie wissen, wer der Täter ist. Nur beweisen können sie es nicht. 2 Jahre raus ist es für die ErmittlerInnen eine Schnitzeljagd auf der Suche nach den passenden Indizien.
Hallo! Heute zusammen, wir sind Sherin Lacher
und Anja Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast auch mal lachen oder ein bisschen lockerer miteinander reden, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
Ich habe letztens eine mega lustige Story gehört, die ich jetzt mit euch gerne teilen möchte. Und zwar ist mein Onkel aus Kanada und er war da für einen Besuch. Und irgendwann am Abend beim Essen ist natürlich mein Podcast zur Sprache über unsere Kriminalfälle. Und dann hat er mir eine kleine Kriminalgeschichte von Kanada erzählt, wo 2016 dort irgendwie alle Menschen davon geredet haben. Und zwar ist es so, dass es eine Reihe gegeben hat in Kanada, also in Vancouver, wo immer in die U-Bahn rein ist und irgendwo anders angefahren ist und wieder rauf und so, eigentlich ein blinder Passagier. Und irgendwie haben alle die Reihe gekannt, weil sie auf Facebook und so immer wieder gefüttert worden ist und aufgestellt worden ist, wenn sie so etwas Spezielles gemacht hat. Und dann einmal hat ein Auto brennt und ein Typ hat einen anderen Typ mit einem Messer bedroht. Und dann ist die Polizei angekommen, also ausgerückt, und dann hat die Polizei den Täter festnehmen und er hat das Messer irgendwie weggeworfen und dann ist einfach die Reihe gekommen und hat es mitgenommen. Sie hat also einfach Beweismittel gestohlen und dann ist sie natürlich noch berühmter geworden. Irgendwie kennen einfach alle die Reihe. Ja. Das habe ich mega lustig gefunden.
Ich frage mich, ob Krähen auch dafür belangt können werden, wenn sie Beweismittel lassen. So ein Krähengefängnis.
Ja.
Apropos Gefängnis. Ich habe die Woche... Wow, Überleitungen.
Yeah.
Ich habe die Woche... Im Moment arbeite ich bei einem, sagen wir mal, in meiner Region bekannten Online-News-Dienst, um jetzt hier einfach keinen Namen zu droppen. Und ich habe mich diese Woche mit sehr coolen Themen auseinandergesetzt, unter anderem mit dem Thema, wieso Frauen so Serienkillerinnen werden und wieso also das eigentlich bei uns in der Gesellschaft komischer ist, weder wenn es halt eben ein Mann macht. Und ich habe eine scheiss Freude an diesem Artikel und der kommt am Sonntag, kommt der auf die Plattform und wir werden den definitiv auch bei uns auf Insta posten. Und ich kann von mir aus auch in der Folgenbeschreibung unten verlinken. Für die, die es Wunder nimmt, wie Frauen halt eben zu Serienkillerinnen werden. Es ist jetzt so, dass wir halt in der Schweiz nicht wirklich eine Serienkillerin haben. Es gibt zwar ein paar Frauen, die mehrere Menschen umgebracht haben, aber so Serienkiller im Hardcore-Style haben wir halt wie nicht in der Schweiz. Und darum habe ich es auch mal interessant gefunden, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das vielleicht nicht unbedingt Teil von unserem Podcast ist.
Ich freue mich auch zum Lesen. Was ich mich auch freue, ist, dass wir nächste Woche eins werden. Also Anja und ich, unser Podcast lebenslänglich.
Und also ja, wir nicht, sondern der Podcast.
Also wir nicht, ja, genau. Genau. Und zwar haben wir etwas mega Cooles zu verlosen auf Insta. Wir heißen dort lebenslänglich.podcast mit AE geschrieben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort uns folgen würdet. Dann verpasst ihr dann natürlich auch nichts und könnt dann an unserem Geburtstag an einem Gewinnspiel teilnehmen.
Und für die, die kein Insta haben, jetzt traurig sind, dass sie vielleicht dort nicht teilnehmen können, es wird dann auch mal noch jemand anders, vielleicht zu etwas anderem, irgendwo sicher eine Verlosung geben, wo auch andere mitnehmen können. Das ist jetzt einfach ja, halt etwas, was wir nur auf Insta machen. Und wie so ein bisschen diesen Leuten auch zurückgeben, die uns auf Insta folgen und uns dort auch regelmässig Kommentare schreiben und auch sonst Nachrichten schreiben, die mega herzig sind und wir uns halt einfach jedes Mal mega, mega darüber freuen, wenn von irgendjemandem aus dem Nichts eine liebe Nachricht kommt.
Ja, das ist immer mega schön zu hören. Auch alles Feedback und so ist immer mega cool.
Am Samstag, am 1. Mai 2010, ist ein Hobby-Ornithologe unterwegs am Katzensee im Kanton Zürich. Er hat den ganzen Tag gearbeitet und will sich jetzt vor der Nacht noch schnell die Beine vertrampen. Er ist gerade beim Hänsi-Ried im Moor auf der Suche nach Vögeln. Durch die Linse von seinem Feldstecher sieht er aber plötzlich etwas ganz nah am Ufer vom Katzensee. Was auch immer es ist verdeckt von Schilf und Ästen von den Bäumen, die im Moor wachsen. Der Hobbyornithologe geht darum etwas näher ran. Vielleicht ist es ein Stück Plastik oder jemand hat seinen Köder im See entsorgt. Irgendwie sieht es aus wie eine Schaufensterpuppe. Als er genug näher am Ufer steht und sieht, was dort im Wasser liegt, läutet er sofort die Polizei an. Im Katzensee liegt ein Leiche. Durchs Wasser ist sie total aufgedunsen und darum nicht vom ersten Moment an als Mensch zu identifizieren gewesen. Es geht nicht lang, bis die Polizei eintrifft. Das Erste, was sie sehen, ist ein Mann, der offensichtlich die Person muss gewesen sein, die am Notruf angerufen hat. Sonst hat es an dem oben nicht viele Leute, die am Katzensee unterwegs sind. Normalerweise ist es ein schöner Spaziergang von etwas mehr als 3 Kilometern, um ganz um den See herumzulaufen. Und es kommen viele Spaziergänger rein, vor allem am Wochenende dorthin. An dem 1. Mai ist es aber nicht wirklich schön Wetter. Darum ist es auch kein Wunder, dass es so lange gegangen ist, bis die Wasserleiche gefunden worden ist. Sie schwimmt an der Oberfläche und bis aufs T-Shirt und der BH ist die Leiche nackt. Aufgrund der Kleider können die Ermittler von einer toten Frau ausgehen. Der Hobbyornithologe benimmt sich irgendwie komisch. Eigentlich ist ja das nicht ungewöhnlich. Schließlich hat er gerade eine Leiche gefunden. Ich glaube, die meisten von uns würden unter diesen Umständen ein bisschen durchdrehen. Aber er benimmt sich halt ein bisschen anders komisch. Auf die Polizei wirkt er, als wäre er gar nicht so geschockt über seinen Fund. So oder so muss der Mann bei den ErmittlerInnen seine Aussage machen. Und dort wird alles nochmal eine Runde komischer. Er sagt selber von wegen, ja, ich weiss, es ist schon ein bisschen komisch, dass ich jetzt genau hier unterwegs war. Sie müssen doch das Gefühl haben, dass ich der Mörder von dieser Frau bin. Er stellt sich selber in den Fokus und macht sich dadurch viel verdächtiger, als er eigentlich gewesen wäre, wenn er einfach nur eine Leiche gefunden hätte und dann der Polizei Bescheid gegeben hätte. Die nehmen ihn jetzt nämlich in Untersuchungshaft und fangen an zu ermitteln. Schnell wird klar, die Wasserleiche ist tatsächlich eine Frau. Wer sie ist und ob es sich dabei wirklich um ein Tötungsdelikt handelt, kann die Polizei aber nicht feststellen. So, und jetzt muss ich schon mal den ersten Disclaimer geben. Ich rede jetzt spezifisch über Wasserleichen. Für die, die eher einen schwachen Magen haben, dann doch einfach ein bisschen für eine Spule oder vielleicht, wenn ihr gerade am Essen seid, das Essen für einen Moment schnell auf die Seite stellen, weil es wird eventuell ein bisschen grusig. Einfach gesagt sind Wasserleichen einfach Leichen, die im Wasser gefunden werden. Da spielt es keine Rolle, wie der Körper aussieht oder wie die Person gestorben ist. Das kann jetzt wie so in einem See oder einem Meer, Fluss passieren, aber auch zum Beispiel in der Badwanne. Die Leichen, die müssen noch überhaupt nicht verwest sein. In den meisten Fällen, wo man eine Wasserleiche aber im öffentlichen Gewässer findet, ist sie das. Der Grund dafür ist, dass ein Körper normalerweise untergeht und dann am Grund vom See zum Beispiel zuerst mal liegen bleibt. Das liegt daran, dass der Körper ja eigentlich schwerer ist als Wasser. Wenn dann langsam der Verwesungsprozess einsetzt und die Leiche ein bisschen anfängt zu faulen und dadurch werden dann Gas bildet, wo dann die Leiche aufschwimmen lassen. Das ganz einfach, weil die Dichte geringer wird als die vom Wasser, demno ist der Körper leichter und kommt dann wieder an die Wasseroberfläche und taucht dann halt obendran auf. In dem Moment ist ein Leiche dann halt eben meistens schon verwest, weil der Verwesungsprozess unten ja schon angefangen hat und die Leiche zuerst mal muss verwest sein, damit sie überhaupt wieder an die Oberfläche kommt. Wie schnell so ein Leichen im Wasser verwest, hängt von der Wassertemperatur ab. Je wärmer das Wasser, desto schneller verwesen die Leichen. Darum ist es leider auch so, dass genau im Sommer öfters mal ein Wasserleichen an die Oberfläche treibt. Jetzt hat man ja tatsächlich herausgefunden, dass im Bodensee mehr als 100 Leichen liegen sollen. Stellt sich die Frage, wieso tauchen die nicht auf? Ich weiss nicht, was für ein Fach das war, das ich hatte in der Schule, aber auf jeden Fall haben wir die See durchgenommen und der Fakt, dass es unten im See eigentlich immer 4 Grad ist. Die Oberfläche kann also gefrieren oder warm werden, aber bei den ganz tiefen Seen bleibt es unten dran halt eben immer 4 Grad. Das ist damit die Fische und all die anderen Lebewesen dort drin können überleben. Und die 4 Grad sind halt eben auch genau die Temperatur, die die Kühlschubladen bei den Rechtsmediziner haben. Und zwar, weil dann die Leichen am besten erhalten bleiben und so wenig wie möglich bis gar nicht verwesen. Und demnach tauche ich schlussendlich auch nicht auf, weil es halt eben nicht verwesen in dem 4 Grad kalten Wasser. Das heisst, im Bodensee, wo über 250 Meter tief ist, an der tiefsten Stelle, dort unten ist es immer 4 Grad und dort gibt es auch nicht Temperaturschwankungen oder so. Und demnach, wenn dort unten ein Leiche liegt, I'm sorry für die, die im Sommer im Bodensee gehen baden, aber die wird nicht auftauchen. Ja, ich war auch schon drinnen, aber jetzt habe ich das noch nicht gewusst.
Ich habe mich schon lange gefragt, wo denn die Leichen einmal sind, weil ich habe schon oft gehört, dass im Bodensee halt etwas passiert ist. Aber krass, oh mein Gott. Vor allem, eben, dass halt dort unten immer 4 Grad ist, habe ich eigentlich schon gewusst. Aber ich habe nie so weit überlegt, dass wie die Leichen dort eben einfach bleiben, weil es dort so wie perfekte Bedingungen haben, um nicht zu verwesen. Oh Mann.
Ich finde das mega abartig. Es ist mega speziell irgendwie so, dass so...
Ja.
Dass genau die Temperatur ist, quasi, das ist auch im Meer innen. Da muss man sich mal vorstellen, wie viele Leichen, wenn nur schon im Bodensee 100 Leichen liegen, wie viele Leichen liegen denn auf dem Grund vom Meer? Das ist abartig. Ja.
Ja, was bei mir vielleicht noch ist, also auch im Bodensee hat es Fisch, aber im Meer gibt es dann auch Raubtiere, wo die Leichen essen und so wahrscheinlich.
Gibt es sicher, ja. Aber ja, ob eine Person dann schlussendlich ertrunken ist oder durch eine andere Ursache gestorben und dann im Wasser gelandet ist, findet die Gerichtsmedizin heraus, wenn sie sich die Lunge anschaut. Bei Leuten, die ertrunken sind, ist dort meistens noch Wasser drin, weil sie das kurz vor dem Tod noch eingeschnauft hat. Also das ist bei den meisten so, weil eigentlich haben wir wie den Reflex, dass unser Körper uns sagt, du musst jetzt einschnaufen, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich im Wasser ja nicht einschnaufen dürfen. Und das kann sein, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos sind, aber normalerweise können wir dem Reflex dann irgendwann nicht mehr standhalten und unser Körper muss einschnaufen und schnaufen dann halt eben Wasser ein. Es gibt aber auch Momente, wo so ein Reflex ausbleibt. Bei Opfern, die außerhalb gestorben sind, ist das Wasser logischerweise dann auch nicht in den Lungen drin. Und so ist es halt eben auch bei der Frau im Katzensee. Also man kann zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Frau schon tot war, bevor sie ins Wasser gerührt oder gefallen ist.
Bei unserer Folge 4 war das genau gleich gewesen. Dort ist nämlich der Kam Ahmed auch in einem kleinen See gefunden worden und hat auch kein Wasser in der Lunge gehabt, weil er auch schon vorher getötet worden ist durch einen Kopfschuss oder andere Schüsse in seinen Körper. Genau. Falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt doch die Folge noch hören. Nach dieser Folge.
Der Hobby-Ornithologe, der sich zuerst sehr verdächtig gemacht hat, hat ein Alibi, das die PolizistInnen ziemlich schnell können überprüfen. Er hat nur sehr viele Krimis geschaut und sich in die Ermittlungen einbringen. Darum ist er für die ErmittlerInnen so verdächtig übergekommen. Ich glaube, das Risiko, dass wir etwa genau gleich wären, ist ziemlich hoch. Weil wir wären wahrscheinlich so, oh mein Gott, da ist etwas passiert. Ich würde gerne meinen Senf dazugeben.
Ja, oh. Das kann ich mir auch vorstellen.
Das heisst jetzt, es gibt eine Wasserleiche, wo die Polizei nicht weiss, wer sie ist. Einen Verdächtigen hätten wir auch nicht. Die Ermittlungen werden also in die Hände vom Forensiker Jürg Arnold und dem Kriminalpolizist Hans Schmidt gelegt. Die beiden sind schon am 1. Mai, wo die Leiche von der Frau gefunden worden ist, auf Platz geboten worden. Mit ihnen die PolizeitaucherInnen. Das ist so Standard, sobald eine Leiche am oder im Gewässer gefunden wird. Schließlich ist es für die Aufklärung des Falls wichtig, so schnell wie möglich alle Spuren zu sammeln, damit so wenig wie möglich verschwunden geht. Nachdem der Forensikfotograf alle Bilder vom Tatort und vor allem von der Leiche gemacht hat, kann die Frau endlich ganz an Land gebracht werden. Das ist eine ziemliche Herausforderung, weil es zu dem Zeitpunkt schon dunkel ist. Neben der Leiche findet einer der Taucher eine Antriebswelle. Das ist ein Teil der Hinterachse eines Autos. Vielleicht hat genau diese Antriebswelle etwas mit der toten Frau zu tun. Darum wird sie eingetütet und mitgenommen ins Labor. Mehr Kleider, weder das T-Shirt und der BH, das die Frau angehabt, findet auch die Taucher nicht. Auch die Suchhunde, die eingesetzt werden, findet nichts. Keine weiteren Hinweise, kein Blut und keine Kampfspuren. Die ganze Nacht wird weiter gesucht. Auch die Taucher suchen weiter den Grund vom See ab. Im Dunkeln definitiv keine leichte Übung. Irgendwann kommt einer von ihnen wieder an die Oberfläche. Er hat eine Betonplatte gefunden. Einfach so wird die nicht im See gelandet sein. Ein anderer Taucher findet sogar noch eine zweite Platte. Die beiden werden dann an Land gezogen und untersucht. Auf der Rückseite hat es noch Abdrücke von einer Zeitung. Es ist das Zürcher Tagblatt. Ob diese Platte oder auch das Autoteil die Mordwaffe könnte sein, kann man so vor Ort nicht feststellen, weil die Leiche schon so stark verwest ist. Sie muss seit mehreren Wochen im Wasser gelegen sein. Für Jürg Arnold und Hans Schmid stellt sich die Frage, ist es überhaupt möglich, den Täter oder die Täterin zu finden? Dass die Frau halbnackt gefunden worden ist, deutet auf ein Sexualverbrechen hin. Aber ohne zu wissen, wer sie ist, hilft ihnen das auch nicht wirklich weiter. Nach einer sehr kurzen Nacht treffen sich alle, die am Fall mithelfen, am 8. Uhr wieder im Büro. Sie tragen alles zusammen, was sie bis jetzt wissen, und legen die weiteren Schritte fest. Ein Schachzug, der Gang in die Öffentlichkeit. Der Medienverantwortliche von der Polizei lässt eine Mitteilung an alle Medien raus. Das ist der schnellste Weg, wie solche Infos an die Öffentlichkeit kommen. Es ist auch nicht so, dass die Polizei in so einem Fall speziell bitten muss, dass so eine Meldung veröffentlicht wird. Ich könnte es irgendwie selber von den Medien, dass sobald eine Polizeimeldung mit vielleicht etwas Schwererem, wie jetzt zum Beispiel ein Mord, sobald so eine Mitteilung reinkommt, dann ist sofort wird alles liegen gelassen. Und das Erste, was gemacht wird, ist zuerst mal die Meldung geschrieben und geschaut, dass die Meldung entweder jetzt mittlerweile im Online auf die Frontpage kommt oder halt auch dort mal, wo man vielleicht primär noch Zeitungen gelesen hat, ist es auf die Titelseite gekommen. Im Radio ist es sofort als Breaking News vermeldet worden, im Fernsehen auch sofort als Opener sozusagen. Und es ist recht einfach für die Polizei, wenn so etwas passiert, so eine Meldung sehr schnell an die Leute zu bringen und halt dadurch dann auch Zeug hineinzufinden, die vielleicht etwas gesehen haben, etwas gehört haben, etwas wissen, vielleicht jemanden vermissen.
Das kenne ich auch selber. Als ich noch beim Radio geschafft habe, habe ich selber, wenn ich News hatte und so eine Meldung reingekommen ist, auch wenn es makaber ist, hatte ich irgendwie ein bisschen Freude gehabt, weil dann kannst du etwas Spannendes erzählen und irgendwie auch noch sagen, die Polizei sucht Zeuge, meldet euch dort und dort. Und irgendwie, ja, ich finde es einfach noch faszinierend gewesen oder einfach spannende Meldung halt. Und da ist halt in den Medien so, ja.
Vor allem an einem Tag, wo irgendwie so der Wurm drinnen ist, es läuft nichts, es ist vielleicht irgendwie, weiß auch nicht, ausser dass die Polizei vielleicht einen Einbrecher gewünscht hat, ist noch nicht wirklich viel passiert. Und du wartest nur so drauf, bis die Polizei so eine Meldung bringt. Und dann ist sie da und dann zack, bang, hast du etwas, das gross. Und auf diesen Online-Plattformen wird das dann sofort gepusht, sodass alle noch aufs Handy noch Nachrichten überkommen, etc. etc. Und das rettet vor allem so den Online-Medien schlussendlich den Tag, weil sonst doch niemand News liest, weil es nichts Interessantes gibt. Und wenn's dann, ja, wenn du irgendwo kannst Leichen draufschreiben kannst, dann sind die Medien halt eben einfach dabei. Es ist irgendwo ein bisschen traurig. Ja, irgendwo ist es halt part of the game irgendwie. Und in dem Fall kann es ja auch der Polizei manchmal sehr viel weiterhelfen. Leider bleibt es das mal still. Es meldet sich niemand, der irgendjemand vermisst oder irgendetwas gesehen hat. Die Kleider, vor allem der BH der Frau, wird jetzt also intensiv untersucht. Vielleicht findet man daran noch irgendwelche Spuren. Vielleicht Blut oder DNA. Aber auch hier nichts Verdächtiges. Das Gleiche ist einfach zu lang im Wasser gelegen. Zum herauszufinden, wer die tote Frau ist, nimmt Hans Schmid die Datenbank der vermissten Personen unter die Lupe. Und endlich. Eine Frau, die nur 1,5 Kilometer vom Fundort weg wohnt, wird seit ein paar Wochen vermisst. Ihr Mann hat die Villa Finca vermisst gemeldet. Sofort nimmt der Ermittler das Telefon in die Hand und läutet den Mann an. Schon bei dem Gespräch kommt ihm irgendetwas ein bisschen komisch rein. Vielleicht ist es wieder nichts. Aber er wird auf eine Posten zitiert. Seine Schuhe muss er abgeben. Die werden jetzt auf Spuren untersucht. Falls der Mann tatsächlich mit denen am Tatort gewesen wäre, würde das der Ermittlerinnen herausfinden. Weil der Teil, wo die Leiche gefunden worden ist, ein Moor ist, herrschen dort ziemlich spezielle Bodenbedingungen. Die Erde, die an den Schuhen abgekratzt wird, wird mit denen vom Katzensee verglichen. Und tatsächlich, es gibt eine grosse Übereinstimmung. Ein Beweis ist das aber natürlich noch lange nicht. Unterdessen ist man in der Gerichtsmedizin sicher. Die tote Frau ist die vermisste Villa Finca Stokanic. Sie wäre am 1. Juni 50 geworden. Gewohnt hat sie mit ihrem Mann in Zürich im Kreis 11 und gearbeitet hat sie zu Schlieren auf der Post. Am 3. April hätte sie eigentlich mit dem Gar von Zürich Affoltern Wellen auf Kroatien zu ihrer Familie fahren. Wo aber ihr Sohn in Kroatien am Busbahnhof auf seine Mutter wartet, steigt die nicht wie abgemacht aus dem Gar raus. Er und seine Familie machen sich riesige Sorgen und läutet in die Schweiz an. Sie haben ihrem Mann Bescheid gegeben und ihn drängt, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Die Villa Finca ist etwa 1,70 gross, hat blonde Haare und blaue Augen. Wo sie zuhause los ist, hat sie eine Jeanshose, eine hellblaue Jacke und schwarze Schuhe angehabt. Mitgenommen hat sie einen Rollkoffer. Von diesen Kleidern und dem Koffer hat man am Tatort aber nichts gefunden. Obwohl ihr Mann zwar die Vermisstenmeldung aufgegeben hat, steht er im Fokus der Ermittlung. Dass der gleiche Dreck wie am Fundort bei ihm an den Schuhen ist, ist aber nur ein schwaches Indiz. Ein viel stärkeres ist das Motiv. Wie der Blick totsmal berichtet, dürfte das die hohe Lebensversicherung sein, die die Villa Finca hat. Ihr Mann ist nicht wirklich ein sympathischer Typ. Der 51-jährige Doppelbürger arbeitet als Taxifahrer. Die beiden haben nicht wirklich eine harmonische Ehe geführt. Ständig haben sie gestritten um Geld oder weil er sie betrogen hat. Er ist schon zweimal geschieden worden. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis auch die Villa Finca ihn verlässt. Für ihn hatte das aber drastische Folgen gehabt. Er hat mehrere Häuser besessen und hätte bei einer dritten Scheidung einen Teil davon müssen abgeben. Er hätte also mehr als nur ein Motiv gehabt, seine Frau zu ermorden. So hätte er sein Besitztum nicht verloren und dazu auch noch ihre Lebensversicherung kassiert. Aber auch das Motiv ist noch kein Beweis dafür, dass er seine Frau tatsächlich umgebracht hat. Die Polizei muss also weitersuchen. Die Bodenplatten werden jetzt nochmal untersucht. Dass die einen Abdruck vom Zürcher Tagblatt hinten drauf haben, ist nicht ungewöhnlich. Früher hat man die in Holzrahmen gegossen und als Unterlage Zeitungen gebraucht. Das Datum von genau dieser Zeitung ist der 2. Februar 1939. Der Hans Schmid macht sich jetzt auf den Weg in Kreis 11. Dort findet er auf dem Grundstück vom Ehepaar tatsächlich genau sättige Bodenplatten. Und zwar mit den Abdrücken von der gleichen Zeitung hinten drauf. Das heisst, diese Platten kommen aus der gleichen Serie, weil sie halt am gleichen Tag mit der gleichen Zeitung als Untergrund gegossen worden sind. Für einen Schuldspruch vor Gericht sollte das eigentlich reichen. Der Verdächtige kommt in Untersuchungshaft. Jetzt müsste er dort nur noch gestehen. Aber er streitet sie ab. Jürg Arnold hat dann noch eine andere Idee. Er vermutet, dass die Willow Finca von ihrem Mann noch die Heimen umgebracht worden ist. Und weil er ja eben ein Taxifahrer war, wäre es naheliegend, wenn er die Leiche von seiner Frau eben in dem Taxi bis zum Katzensee gebracht hätte. Mit einem speziellen Sauger wird das Auto rausgesaugt und Spuren dann unter die Lupe genommen. Weil aber das Taxi ja ständig gebraucht wird, gibt es hier nicht wirklich viel zu finden. Dass aber die Leiche damit transportiert worden ist, ist nicht auszuschliessen. Es kann natürlich auch sein, dass der Mann von der Willow Finca, nachdem er sie umgebracht und vielleicht mit dem Taxi transportiert hat, das Taxi einfach sehr gut geputzt hat und man schlussendlich jetzt halt eben nichts mehr findet. Mittlerweile ist es schon ein Jahr vergangen, seit der Hobby-Ornithologe die Willow Finca im Katzensee gefunden hat. Ein Jahr lang haben Jürg Arnold und Hans Schmid 24/7 an diesem Fall gearbeitet. Und trotzdem haben sie noch keinen Beweis dafür, dass der Mann von der Willow Finca der Täter ist. Sie wissen noch nicht, wo sie umgebracht worden ist und vor allem auch noch nicht wie. Die Betonplatte und das Teil vom Auto hat die Willow Finca unter Wasser behalten. Das ist klar. Und der Ehemann ist sehr verdächtig, das ist auch klar. Aber nach wie vor hat man nur Indizien. Sie fangen also nochmal ganz von vorne an. Sie nehmen sich die Antriebswelle noch einmal vor. Es ist klar, dass es sich beim Auto um eine BMW handelt. Auf dem Teil ist auch eine Seriennummer. Was jetzt nochmal genau anschaut. Der Hans Schmid sucht tausende von Inseraturen, bis er endlich das findet, was er sucht. Auf eBay findet er ein Foto von ganz genau dieser Antriebswelle. Das muss die gleiche sein. Und wenn es den Mann findet, wo die Antriebswelle gehört, dann findet es vielleicht auch den Täter. Was dieser Person anruft, wo das Inserat ins Internet gestellt hat, nimmt doch tatsächlich der Sohn vom Hauptverdächtigen das Telefon ab. Er kommt aus einer früheren Ehe und er hat die Antriebswelle im Garten von der Willow Finca und seinem Vater zwischengelagert. Das kann kein Zufall mehr sein. Leider zieht auch das noch nicht voll und ganz vor Gericht. Schließlich hat die auch eine x-beliebige Person die Betonplatte und die Antriebswelle im Garten können stellen. Es braucht also noch mehr Spuren. Der Jürg Arnold nimmt sich also nochmal einiges Taxi vor. Diesmal sucht er aber nicht im Taxi, sondern er versucht zu beweisen, dass die Leiche mit dem Taxi vom Ehemann an Katzensee gefahren worden ist. Er nimmt sich den Kartenschreiber vom Taxi vor. Das ist eigentlich ein Gerät, das dokumentiert, wenn das Taxi wie schnell gefahren ist. Das heisst, es zeigt nicht, wodurch, aber mit genug Hinweis kann man trotzdem gewisse Fahrten rekonstruieren, weil man halt eben weiss, okay, hier ist das Auto schneller und hier ist es langsamer gefahren. Die Forensiker fahren jetzt also mit dem Auto die Strecke vom Wohnort von der Willow Finca bis an Katzensee ab. Sie vergleichen den Kartenschreiber vom Taxi mit ihren Aufzeichnungen und prompt. In den gleichen Abständen haben sie und das Taxi jeweils abbremst, gehalten und sind sehr schnell gefahren. So haben sie genau anweisen, dass das Taxi diesen Weg genommen hat. Es ist an der gleichen Kurve langsamer geworden. hat es bei den Lichtsignalen müssen halten und ist dann bei der Distanz stehen geblieben. Also am Katzensee. Alleine wäre das noch kein Beweis. Aber mit all diesen anderen Indizien, also einem Dreck an den Schuhen, der Bodenplatte, einem Autoteil und einem Motiv, gibt es sozusagen ein Mosaik. Kleine Brösmeli, die alle auf den gleichen Täter hinweisen. Der Mann vom Opfer. So ein genaues Resultat ist selten. Wie Jörg Arnold in einem Interview mit Einstein sagt, sei es zu vergleichen mit einem Fingerabdruck. Es sei selten, dass man so viele Indizien findet, dass es schlussendlich hieb- und stichfest ist. In vielen Fällen ist es so, dass der Täter unter einem riesengroßen Druck dann irgendeinmal gleiches Geständnis ableitet. Weil in dem Fall der Verdächtige aber immer noch behauptet, dass er unschuldig sei, sind all die Indizien Gold wert. Nach 2 Jahren Arbeit ist der Gojko Stukanić, der Ehemann und Mörder von der Vila Finca Stukanić, jetzt also überführt. Im Zürcher Bezirksgericht wird dank dieser lückenlosen Indizienkette nicht lang gefackelt. 3 Jahre nach dem Mord an seiner Frau wird er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Und das, obwohl er nie geständig war. Vila Finca Stukanić ist mittlerweile in Kroatien begraben und ihr Mann, also der Gojko, hat etwas auf den Grabstein eingravieren lassen. Und zwar, das Geheimnis hat sie mit in den Tod genommen. Das finde ich absolut das Dreisteste, was man machen kann. Er selber gibt nicht zu, dass er der Täter ist, obwohl aber alles, wirklich alles auf ihn hinweist und er auch dafür verurteilt worden ist. Und dann lässt er so etwas, das ist doch einfach mal degradierend des Todes, wenn man so etwas noch in den Grabstein eingravieren
lässt. Ja, macht mir jetzt auch echt sprachlos. Das ist echt einfach fies, also oder einfach assi, weil wenn du sie umgebracht hast und dann noch da anschreibst, so sie jetzt Geheimnis ins Grab mitgenommen, nein, einfach nicht. Ja. Mhm. Aber was ich auch mal noch sagen möchte, die Polizei war ja mal richtig gut gewesen. Immer mehr Beweise oder immer mehr Indizien haben sie gesammelt und das eine haben sie gehabt, wo auf das hingewiesen hat, also auf ihn als Täter. Hat nicht gelangt, dann nochmal etwas, hat immer noch nicht gelangt, nochmal etwas. Und bis es wirklich einfach hieb- und stichfest war, wie du gesagt hast, ja, das ist echt krass.
Mhm. Mir ist der Fall bei der Recherche ein bisschen vorgekommen, wie so ein perfekter Film. Aus dem Grund, dass man zwar weiss, wer der Täter ist eigentlich, also eben aufgrund von dem, wie er sich benommen hat, den Dreck an den Schuhen und irgendwie die Bodenplatte. Aber du hast noch nicht genug, um wirklich zu sagen, wir können jetzt mit dem vor Gericht, wir können den anklagen und der wird verurteilt. Und sie haben einfach wirklich wollen, dass der halt schlussendlich, dass es ganz sicher ist, dass der so eine hohe Strafe wie möglich überkommt. Und es ist halt einfach wirklich so, dass es in den wenigsten Fällen einen starken, grossen Beweis gibt, wo ja, halt beweist, dass der Täter schuldig ist und dass es dann halt so viele kleine Indizien braucht und so viele Sachen, die man musste zusammentragen, wenn man denkt, die haben wirklich 24/7 an diesem Fall geschafft und quasi, sie haben auch erzählt in dem Interview mit Einstein, dass sie quasi wenn sie in die Ferien sind oder Wochenende hatten, sind sie nicht in die Ferien oder haben Wochenende gehabt, sondern sie haben dann darüber nachgedacht, über den Fall und was noch könnte sein. Und nach dem Arbeiten sind sie vielleicht mal ein Bier trinken und beim Bier haben sie weiter diskutiert und so. Und du hast wie einfach nie, das ist so ein Fall fürs Leben, einer, der dich irgendwie mehr mitnimmt wahrscheinlich als andere Fälle. Und man muss da jetzt halt auch sagen, wir reden einmal mehr von einem Femizid. Schlussendlich effektiv das Motiv, das er hatte, weiss man nicht, weil er schließlich die Tat nicht zugibt. Aber sehr wahrscheinlich ist es, dass eben er Angst hatte, dass sie sich scheiden lässt. dass sie jetzt auf Kroatien geht und nicht mehr zurückkommt, dass sie halt auch eine recht hohe Lebensversicherung gehabt hat. Und einmal mehr mordet ein Mann einfach aus dem Grund, dass er Angst hat, irgendetwas zu verlieren. Was absolut bescheuert ist. Und die Polizei geht davon aus, dass die Villa Finca erwürgt worden ist. Das ist aber nicht wirklich belegt. Einfach aus dem Grund, dass die Leiche schon so fest verwest ist, dass man die Todesursache schlussendlich nicht mehr mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit können feststellen.
Mhm. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie eben die Hai irgendwie, bevor sie los ist oder so, halt erwürgt hat und nachher einfach ins Auto packt und tschüss. Ja.
Mhm.
Und wegen der Polizei, ich glaube auch, dass so, wenn du weißt, dass jemand der Täter ist, aber du kannst ihn nicht festheben, weil du dann nicht genug Beweis hast, das ist mega frustrierend. Und dann kannst du dadurch nicht mehr loslassen und gehst im Wochenende auch alles nochmal durch, die ganze Zeit, bis du irgendetwas dir noch auffällt, wo du vielleicht auch noch nachschauen oder auch noch nachforschen, bis du dann wirklich genug Beweis hast. So. Weil, ja, irgendwie so Sachen lassen nicht mehr los, habe ich das Gefühl.
Mhm. Vor allem finde ich auch jetzt, dadurch, dass er dort halt nicht gestanden hat und nicht erzählt hat, was, wie, wo passiert ist, gibt es noch so viele unklärte Fragen. Zum Beispiel, warum hat sie nur ein T-Shirt und ein BH angehabt? Hat er sie schon umgebracht, wo sie sich vielleicht am Anlegen war? Oder hat er sie ausgezogen? Wer weiß, was er mit dieser Leiche noch gemacht hat? Oder mit ihr vorher noch gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Aber das ist so. Ja, vielleicht, man weiß nicht, hat es vorher einen Streit gegeben? Ist das Ganze irgendwie aus dem Affekt passiert? Oder hat er das geplant? Und das sind so Sachen, die will ich wissen, aber die wird man nie erfahren, weil er schlussendlich, das ist jetzt 10 Jahre her, seit er verurteilt worden ist. Und rein theoretisch könnte er jetzt ein Gesuch stellen auf frühzeitige Entlassung, weil er jetzt 2/3 von seiner Haftstrafe abgesessen hat. Und das ist schon heftig, wenn du so denkst, wenn der dann einfach wieder rauskommt, er hat die Tat nie zugegeben, man weiß nicht, was schlussendlich wirklich alles passiert ist. Und wahrscheinlich wird er dort wieder weitermachen, wo er, ja, sie ist irgendwie. Und ich weiß auch nicht, eben, es wird auch gesagt, dass er eine sehr unangenehme Person war im Allgemeinen. Ich meine, es ist auch irgendwo kein Wunder, der hat schon 2 Scheidungen durch, dass der wahrscheinlich nicht der sympathischste ist. Ist wirklich klar, dass er die Villa Finca geschlagen hat, sie betrogen hat, etc. Ich stelle mir den so, ich weiß auch nicht, ich stelle mir da einen Typ vor, dem könnte ich so etwas von eins reinpunchen. Aber das machen wir natürlich nicht.
Ja, voll auch eben die offenen Fragen. Es wäre so spannend, um da irgendwie mehr können zu wissen, aber wenn er es einfach nicht zugibt, wird es halt für immer offen bleiben. Und eben, er ist jetzt im Gefängnis und man weiß, dass er es war, aber der ganze Rest hat dann trotzdem die Villa Finca ins Grab genommen, wie er eigentlich auf den Grabstein geschrieben hat.
Mhm, mhm. Und ich finde so, man sagt immer so, oder du sagst das und ich, auch die Leute, die ich kenne, die den Podcast hören, sage ich, dass sie nicht gerne Cold Cases haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Fall da viel unbefriedigender, weil ich einfach weiss, wer der Täter ist. Ich weiss, auf wer ich muss hässig sein, aber ich weiss nicht, was alles noch passiert ist. So, in den meisten Cold Cases, die kannst du rätseln und Theorien aufstellen etc. Und das kannst du da wie nicht. Und das ist so. Ja, aber immerhin hat man die Sicherheit, dass er wenigstens dafür 15 Jahre im Gefängnis gehockt ist. Oder bis jetzt 10 Jahre. Wer weiß, wie lange er noch im Gefängnis hockt.
Voll, ja. Hoffen wir, dass er nicht gerade jetzt schon rauskommt wieder. Ja, hey. Ist das alles gewesen?
Ja. das ist der ganze Fall gewesen. Wieso wartest du noch auf einen Plot-Twist?
Nein! Mal eigentlich.
Es gibt keinen!
Eigentlich bin ich schon bei mir gewöhnt, dass es immer einen Plot-Twist gibt. Ja.
Nein, ich muss. Ich entschuldige, ich enttäusche. Der Plot-Twist ist schon am Anfang des Falls gekommen. Dass es nicht der Hobby-Ornitholog ist, obwohl es ist kein Plot-Twist, aber.
Ja,
aber ich habe trotzdem auch toll gefunden, dass es am Anfang noch einen anderen Verdächtigen gegeben hat. Der muss einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mir den so richtig vorstellen. So einen übereifrigen Hobby-Detektiv, so einer, der jeden Abend heimspringt, wenn der Tatort kommt am Sonntag. Ja,
etwas. Ja, ich habe mir schon gedacht, das ist irgendwie ein bisschen verdächtig, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Ja, weiß nicht. Aber eben. Alle Detektive da außen würden sicher gleich handeln. Oder wir eben, zwei auch.
Ich glaube, wir auch. Es ist so, wir würden dann auch Teil der Ermittlungen sein. Also, ja, darum, was lernen wir daraus? Macht euch nicht verdächtig. Und
ja,
sonst kommen wir noch in U-Haft.
True Crime Tipps. Heute habe ich der Anja den True Crime Tipp ein bisschen weggenommen. Nein. Auf jeden Fall.
Das ist okay.
Gut, danke. Auf jeden Fall habe ich einen kleinen anderen Tipp. Und zwar ist es keine Serie und auch kein Buch. Es ist eine Instagram-Page, wo ihr mal drauf gehen müsst, weil es ist so spannend. Ich bin in letzter Zeit mega oft auf dieser Seite und schaue mir die Videos an. Und es geht um einen Rechtsmediziner und der hat eben sein Insta und dort tut er Videos posten, wie er zum Beispiel in einem Krematorium ist und dort, wie dort die Leichen verbrennt werden oder wie er selber Leichen obduziert. Und dort tut er immer erklären, was die hatten, an was die gestorben sind und so Sachen. Und ich finde es mega, mega spannend. Aber ich muss sagen, es ist auch ein bisschen gruselig. Für die, die einen schwachen Magen haben, wie Anja vorher gesagt hat, ist es vielleicht nichts. Aber für die, die das mit den Wasserleichen spannend gefunden haben, was Anja erzählt hat, für die ist vielleicht auch genau der Account spannend. Und zwar ist da der Dr. Zokos. Er heisst auch Dr., also dr.tsokos, also Zokos. Auf Insta, geht doch dort mal schauen und ja, schaut die gruseligen, aber auch spannenden Videos.
Ja, also ich glaube, ich habe die Seite auch schon gefunden gehabt, bevor du, oder mir sie empfohlen wurde, bevor du gekommen bist mit «Oh mein Gott, musst du mal schauen!» Und ich finde das so, ich finde das einfach so faszinierend. Ich schaue das so gerne. Es ist vielleicht irgendwo ist es ein bisschen gaga, aber es ist so, ich muss dann so richtig schauen und will dann stoppen und schauen und die Leichen und es ist irgendwie so mega surreal, weil du siehst es etwas normalerweise nicht und der zeigt das wirklich, wirklich genau so, wie es ist, zeigt er das auf Insta und ich finde das wahnsinnig cool, weil das ist ein Aspekt, wo man normalerweise nicht rein sieht. Und jetzt einfach durch Insta halt wirklich schauen und schauen, wie der so macht und was der so macht. Und ja.
Ja, voll. Es haben auch alle Videos, die wirklich nicht so schön zum Anschauen sind, noch eine Triggerwarnung. Also es steht, also von Insta ist so wie gesperrt worden, dass es ein sensibler Inhalt ist und erst wenn man sozusagen dort drauf drückt, kann man es dann schauen. Ja, für die, die dann trotzdem finden, upsie, wenn das schon gesperrt worden ist, ist vielleicht wirklich grusig, drum ja. Aber es ist echt faszinierend. Und ich verbringe irgendwie jeden Abend, anstatt irgendeine Serie zu schauen, auf dem Insta-Profil. Ja.
Man muss aber sagen, es gibt auch Sachen, die nicht beängstigend sind oder irgendwie doch mal gleich beängstigend sind. Ich wollte nämlich noch Danke sagen für all die, die sich auf meinen Aufruf gemeldet haben, von wegen Pflegefachpersonen und ÄrztInnen. Es haben sich mega viele von euch gemeldet und mir da ein bisschen weiterhelfen können. Und darum merci vielmals. Das Ergebnis von dem Ganzen, das werdet ihr dann nächstes Jahr irgendwann mal in dieser Folge sehen, wo ich am Vorbereiten bin. Die, die sehr bewandt sind mit dem Schweizer True Crime Business, die wissen wahrscheinlich schon, um welchen Fall es geht. Und ja, also könnt euch freuen auf den. Ich freue mich selber mega auf den Fall. Weil er einfach mega spannend ist zum Recherchieren und die Abgründe von der Menschheit. Und ja, genau. Das, was wir ja gerne machen hier.
Ja, dann freuen wir uns auf das. Und Anja postet noch Bilder auf Insta. Und dort könnt ihr uns eh gerne folgen, auch wegen dem Gewinnspiel, das noch kommt nächste Woche. Und sonst könnt ihr uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten.
Dann wünschen wir euch ganz schöne 2 Wochen. Ja. Tschüss zusammen. Ja.
Macht's gut. Tschüss.